Malta. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Trier ist bekannt für die Porta Nigra, Fietz und natürlich die Universität. Rund 11.000 Studenten büffeln hier Geschichte, Sprachen, Jura, Geografie oder BWL, aber auch Fächer wie Japanologie, Papyrologie oder Mathematik. Die heutige Uni wurde vor über 50 Jahren gegründet, genau gesagt 1970, aber die Uni ist eigentlich uralt. Schon vor 550 Jahren wurde sie zum ersten Mal in Trier gegründet, damals lag sie sogar mitten in der Stadt. Das Gebäude gibt es übrigens heute noch in der Dietrichstraße.
Und einer, der sich mit der Geschichte dieser alten Uni und der neuen Uni intensiv beschäftigt hat, schon allein aus beruflichen Gründen, ist Professor Michael Jeckel. Und ich freue mich, dass er bei uns hier heute zu Gast ist. Er ist nämlich der frühere Präsident der Universität Trier und hat eine eigene Podcast-Reihe namens Traveres ex Urbe, die sich intensiv mit der Geschichte der Uni beschäftigt. Herr Jeckel, vielen Dank, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung. Und freue mich auf das Gespräch.
Ja, Sie waren ja von 2011 bis 2023 Präsident der Uni Trier. Früher sagte man Rektor, heute ist der Titel Präsident. Der erste Chef der Trierer Uni vor 550 Jahren war ein Rektor, ein Mann namens Nikolaus Mommer von Ramsdonk. Wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, eine Zeitreise zu machen, würden Sie mit diesem besagten Nikolaus tauschen wollen? Also zurück ins Jahre 1473, 74?
Also die Zeiten in Trier waren damals auch schwierig. Sie waren immer schwierig, aber das ist in der Tat eine schwierige Zeitreise. Selbst wenn man sich ausführlich mit der Zeit befasst hat, ist eine völlig andere Welt, eine sehr stark durch klerikale Traditionen, durch die Dominanz hier in Trier, das damals natürlich nur des Katholizismus. Das wäre sicherlich keine einfache Zeit und kein einfaches Amt gewesen. Und was die damaligen Ämter von den heutigen unterscheidet, ist sicherlich auch die Laufzeit. Denn in der Regel war das nur ein Jahr. Es gab natürlich die Möglichkeit der Wiederwahl. Aber bei der benannten Person, Mommer von Ramsdonk, war es tatsächlich nur knapp ein Jahr. Dann kam sofort dann auch zunächst war es ja dann ein Kölner und dann kam ein Trierer, der allerdings aus Erfurt nach Trier zurückkam, mit einem typischen Trierer Namen, der hieß nämlich Leyendecker. Das war dann der zweite Rektor.
Und der Ramsdonk hat dann anschließend dann Trier wieder verlassen oder ist er geblieben?
Der Ramsdonk ist nicht lange in Trier geblieben und das ist vielleicht auch ein Anlass zu skizzieren, wie er überhaupt nach Trier gekommen ist.
Aus Köln, ne?
Aus Köln. Es gab in diesen Kurfürstentümern immer irgendwelche Fäden. Ja, also so eine wirkliche Phase der Ruhe. Also wenn man vielleicht lokal einmal zur Ruhe kam, dann gab es dann eben überregionale Konflikte. Na, jedenfalls dieser Nikolaus Mommer von Ramsdonk hatte sich in Köln auf eine der begehrten sogenannten Prinzipalbursen beworben. Die Burse war in der mittelalterlichen Universitätslandschaft ein sehr spezifisches Phänomen, das in der Zeit, als Trier gegründet wurde, sich noch als eine durchaus typische Form des Zusammenlebens von Studierenden und Lehrenden beschreiben lässt. Aber dann so im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts ist das dann deutlich weniger geworden. Man hat solche Bursenphänomene noch bis in die Gegenwart finden können. Der Begriff Burschenschaft leitet sich davon auch in gewisser Weise ab. Auch die unschönen Elemente von Gemeinschaft. Wir loben ja gerne die Idee der Gemeinschaft, aber gerade im Jahr 2024 sollte man daran erinnern, dass vor 100 Jahren Helmut Plessner ein Buch über die Grenzen der Gemeinschaft geschrieben hat. Helmut Plessner, ein bedeutender philosophischer Anthropologe und Soziologe, der in dem Zusammenhang eben auch auf die teilweise doch sehr skurrilen Regeln, die in solchen Gemeinschaften gewirkt haben, hingewiesen hat. Und diese Burschenschaften bzw. diese Bursen hatten auch ihre ganz spezifischen Regeln, die vor allen Dingen die Mitgliedschaft betrafen. Aber es spiegelte sich auch in den Hierarchien und den Abhängigkeitsverhältnissen.
Und wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, das war nicht wie eine heutige Burschenschaft, wo Studenten miteinander leben, sondern da lebte auch der Dozent mit den Studenten.
Genau, das war sozusagen der Magister. Da kommt in Teilen auch dieser Begriff her. Und der hatte auch die Funktion, also Momme von Ramsdonk hatte dann eben auch dort die Funktion, die Studierenden entweder schon in bestimmten Fächern zu unterrichten oder dafür zu sorgen, dass sie überhaupt studierfähig werden. Also zum Beispiel Defizite im Bereich der Mathematik oder der Rhetorik oder der Sprachenkenntnis und so weiter auszugleichen. Naja, und das, um jetzt zurückzukommen auf Köln, er hat sich also mit den Kölnern zerstritten, hat diese Begehrte, also das war ein Privileg, das hat er nicht bekommen und ist dann aus Protest Burse. Mit dem ihn sozusagen angeschlossenen Lehrkörper und der Burse nach Trier gegangen.
Das heißt ein ganzes Team also?
Ja, die sind da nicht, das war keine individuelle Angelegenheit. Ja. Also diese Kölner Burse ist dann nach Trier gekommen. Momma von Ramsdonk hat im Haus zur Taube residiert und die Kölner Burse war auf jeden Fall in der Nähe des Gebäudes in der Dietrichstraße 13. Gleiches gilt auch für die Erfurter Burse, die war im Weißkirchener Hof untergebracht. Das wechselte dann aber immer wieder. Übrigens ein Thema, mit dem ich mich bei Gelegenheit mal intensiver beschäftigen möchte, um mal herauszubekommen, wo waren die denn überall? Denn die Dietrichstraße war ja, wenn jetzt ein Hörer des heutigen Podcasts sagt, da muss ich jetzt mal hingehen, und dann wird er vor dem Gebäude stehen und sagen, das war die Universität, das war ein vergleichsweise kleines
Gar nicht
Gebäude.
So groß, ne?
Ja. Hatte auch nur zwei Seminarräume, einen Maius und einen größeren und einen kleineren. Und war am 16. März 1473, als die ganzen Feierlichkeiten begannen, war das Gebäude noch gar nicht bezugsfertig. Also man hatte sozusagen noch keinen zentralen Ort. Man wusste zwar, ja, da wird es irgendwann hingehen. Und deshalb waren diese Bursen und die Klöster, die es ja in großer Zahl in Trier gab, eben auch die Orte, an denen die Studierenden teilweise auch lebten und unterrichtet wurden.
Aber der Ramsdonk, war das der einzige Dozent dann damals?
Nein, also in dem Privileg, das Nikolaus V., der Papst, 1455 dann noch einmal bestätigt hat, waren für Trier 20 sogenannte Lektoralpräbenden vorgesehen. Es müssen nicht immer Professorenstellen sein, aber das war so ungefähr die Größenordnung. Ja. Und Ramsdonk war eben damals einer davon. Die medizinische Fakultät zum Beispiel, die war immer sehr klein. Es waren im Maximum mal zwei Professuren. Manchmal gab es überhaupt keine Professuren. In der Regel war dann auch der Professor für Medizin, war gleichzeitig der Hausarzt für Trier. Also das waren alles überschaubare Verhältnisse. Also all das zusammengenommen, muss man sich auch klar machen, das war zwar eine sehr regulierte Institution, auch durchorganisiert, aber in der Praxis gab es doch sehr viele Lücken, Ausfälle, die man dann in irgendeiner Weise kompensierte. Und die Bursen waren ja Lebenswohn- und Lerngemeinschaften. Und ja, ich stelle mir das so vor, dass man da sozusagen, wie wir heute Arbeitsgruppen kennen, man eben in Ergänzung zu den Vorlesungen da das Ganze dann noch vertieft hat.
Ja. Dann wurde die Trierer Uni also am 16. März 1473 gegründet. Aber warum eigentlich? Was steckte dahinter?
Eigentlich war ein Jahrhundert zuvor, also im 14. Jahrhundert, das, was Balduin von Luxemburg für das Kurfürstentum Trier geleistet hat, auch schon ein Signal in die Richtung, wir brauchen zukünftig mehr professionelles und gut ausgebildetes Personal. Insbesondere auch für Verwaltungsfragen. Natürlich auch für die in dieser Zeit eben sehr, sehr dominante Theologie, Glaubenslehre, das spielte sozusagen in alle Alltagsbereiche hinein. Das war ein wesentlicher Grund, dass man nicht nur in Trier, sondern auch vorher schon in Prag, das war ja die erste deutsche Universität, 1348, dann Köln, Erfurt, Greifswald, viele andere Regionen dann diesen Schritt zur Universitätsgründung gemacht haben. Und so war es eben auch in Trier. Denn der Kurfürst, der den Anstoß gegeben hat, war ja Jakob von Sirk. Das war schon so um 1450 herum. Also der Gründungsprozess hat sich aus verschiedenen Gründen auf 23 Jahre erstreckt. Und der Jakob von Sirk hat also auch vor allem in Italien studiert und hatte insofern auch diese, heute würde man sagen, Sozialisation des universitären, des akademischen Umfelds. Und wollte eben auch aus diesen Gründen sein Kurfürstentum modernisieren. Und dazu gehörte für ihn eben auch eine Universität.
Aber die ist nicht sofort entstanden?
Nee. Nee. Also das ist auch ein Prozess, den man, also Michael Matthäus, ein Historiker, der auch mal in Trier gearbeitet hat, dann aber jetzt dann vor allen Dingen in Mainz war, hat zu diesem Thema sehr interessante und sehr gute Beiträge geschrieben. Und der sagt auch, gerade diese Phase in Rom und wie ist das da gelaufen und wer hat da mit wem geredet und wie ist es dann dazu gekommen, dass diese Privilegien ausgesprochen wurden, da gibt es noch viele Lücken. Aber man kann wohl sagen, ab 1452 hat das zugenommen und 54, 55 kam es dann zu der Ausstellung dieses Gründungsprivilegs, das es natürlich in sich hatte, weil in diesem Gründungsprivileg auch schon drin stand, dass das Kloster hier und das Kloster da und ihr müsst das und das dazu beitragen, damit diese Universität funktioniert. Man nannte das Pfründensystem. Also Pfründe ist im Grunde genommen, wir waren ja noch nicht in einer reinen Geldwirtschaft angekommen im 15. Jahrhundert. Das konnte also sein, dass man Lehrende an einer Universität über ja, freie Kost und Logis unterstützt oder dass man ihn eben auch schon in Gulden oder in Talern ausbezahlt hatte.
Von irgendwas müssen die Leute ja auch leben.
Müssen ja leben, ja. Und es war eben so eine Mischform von Natural- und Geldwirtschaft. Also auf den Märkten, es gab ja auch eine Trierer Währung zu dieser Zeit. Das war die Idee, die der Papst und alle, die an diesem Gründungsprozess beteiligt waren, hatten. Und naja, Sie können sich ja vorstellen, mit den Streitigkeiten, die wir schon angesprochen haben, manche haben dann gesagt, ja, also Warum eigentlich wir? Sind wir vorher gefragt worden? Und
nur weil der Papst
weil die das jetzt so niedergeschrieben haben. Also das hat lange gedauert und hat natürlich dann auch die Stadt Trier, die ja sozusagen dann den Rettungsanker geworfen hat im Jahr 1472/73 vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Denn der Stadtrat hat natürlich nicht mit Pfründen arbeiten können, sondern der musste Cash auf den Tisch legen. Ja, also der musste die Lehrenden bezahlen, was er auch getan hat.
Und wer durfte da überhaupt studieren? Also es war ja ein relativ kleiner Kreis. Heutzutage haben wir 11.000 Studenten. Jeder kann sich anmelden, mehr oder weniger. Ja. Wer durfte da mitmachen? Wie teuer war das?
Also wenn man in dieser Bourse gelebt hat, was für einige der Fall gewesen sein dürfte, musste man einen bestimmten Betrag bezahlen, den ich aber jetzt nicht exakt beziffern kann. Die Studierenden mussten eine kleine Gebühr bezahlen. Es gab sogar schon Stipendienwesen damals. Natürlich war das Studium auch vor allem für die Angehörige des Adelsstandes vorgesehen. Aber auch das sogenannte gemeine Volk hatte durchaus die Chance, an diesem Studium teilzuhaben. Es gab zum Beispiel in Trier mal eine Gramannsche Stiftung, die darauf ausgelegt war. Und im Französischen steht ja der Begriff Bourse auch für Stipendium. Ja, also man sieht, dass schon bei dem Gründungsprozess der Sorbonne hat das eine Rolle gespielt, dass man also nicht nur für diejenigen, die es sich ohnehin leisten können, diese Institution schuf, sondern auch Sorge dafür getragen hat, dass diejenigen, die es sich eigentlich nicht leisten können, aber aufgrund ihres Intellekts durchaus dazu in der Lage wären, die Chance haben, eine solche Institution zu besuchen.
Und was haben diese Studenten damals dann gelernt? Also Sie haben ja schon das Feld Theologie angesprochen, Medizin.
Ja.
Ne?
Ja.
Was gab es denn so für Fächer damals, 1473, 74?
Das ist eine gute Frage. Ist nicht so natürlich so spezialisiert, wie wir das heute kennen. Und sozusagen auch, dass man über den Titel einer Professur auch schon klar sagen konnte, okay, also das ist ein Kartograf und der lernt natürlich jetzt irgendwie, wie man Landschaften systematisiert, zeichnet und so weiter. Also es sind im Grunde genommen, muss man sich das Studium folgendermaßen vorstellen. Erstens waren die Studierenden relativ jung. Ja, also die waren teilweise 14 Jahre alt, 15 Jahre alt, 16 Jahre alt. Es gab kein geordnetes Schulwesen, sodass zunächst einmal sichergestellt werden musste, dass man aus diesen jungen Menschen auch studierfähige Personen macht. Und dazu dienten die Artes Liberales, also die sogenannten sieben freien Künste. Dazu gehörte Arithmetik, Rhetorik, Musiklehre, Astronomie und so weiter. Das war nochmal aufgegliedert in ein Trivium und ein Quadrivium, das es aufeinander aufbaute. Und aus diesem Kernbereich ist dann später das, was wir heute als philosophische Fakultät kennen, hervorgegangen. Und wenn man diese Art des Liberales abgeschlossen hatte, sind viele damals schon gesagt, das reicht mir. Ja, die sind dann gar nicht mehr, die würden sagen, die haben ihren Bachelor heute, ja, sie sind gar nicht mehr in den Master weiter. Der Master war dann in der damaligen Zeit in Trier über drei Fakultäten repräsentiert. Die theologische Fakultät, sehr dominant natürlich, die juristische Fakultät und die medizinische Fakultät. Bei der juristischen Fakultät kam es im Wesentlichen darauf an, wie weit durfte sie über das kanonische Recht hinausgehen, also über das Kirchenrecht, also inwieweit wurde da schon Zivilrecht gelehrt? Eine Frage auch späterer Reformen, zum Beispiel des 18. Jahrhunderts. Und in der theologischen Fakultät ist natürlich klar gewesen, welche Themen dort dominant waren. Aber man muss es sich, so glaube ich zumindest, so vorstellen, dass es natürlich nicht nur um sozusagen die Vermittlung des Glaubens nochmal in einer auf Disputation und Kontroverse ausgelegten Form ging, sondern dass ein großer Teil des Studiums auch dazu diente, die Personen hervorzubringen, von denen ich eben gesprochen habe, die also in der Lage sind, auf der Basis dieses Trainings zum Beispiel ein Kloster zu leiten oder den Kurfürsten in bestimmten Entwicklungsfragen seines Kurfürstentums zu unterstützen, Verwaltungsreformen durchzuführen. Übrigens etwas, was Balduin von Luxemburg schon gemacht hat, der auch die Urkundensprache zum Beispiel modernisierte. Natürlich war das alles noch Latein, aber es gab ja auch schon zum Beispiel der Rat der Stadt Trier, hat, als er sich in den Gründungsprozess einschaltete, zunächst einmal die Gründungsurkunde von Nikolaus V. ins Deutsche übersetzen lassen, damit man überhaupt wusste, was steht denn da überhaupt drin. Und das zeigt auf der anderen Seite aber auch das ernsthafte Interesse der Stadt, dass man das ab den 1460er Jahren auf jeden Fall erkennbar wurde, sich in diesen Gründungsprozess einzuklinken. Ja.
Aber die Stadt Trier hatte natürlich auch noch ein anderes Interesse, eine Uni zu fördern und auch zu haben in der Stadt, ne? Gerade damals in diesen Zeiten.
Ja, also das Interesse lag ja nicht nur auf der Seite des Kurfürsten, dass er hier also sozusagen ein gut ausgebildetes Herrschaftspersonal erhält. Das war ja im Grunde genommen ein Konflikt zwischen der geistlichen Herrschaft und der weltlichen Herrschaft. Besonders gut in Trier ja auch auf dem Hauptmarkt mit Dom und den Figuren auf der Steipe, die mit ihren Schwertern Richtung Dom zeigen. Auch der Streit zwischen St. Gangolf und dem Dom, wer hat den höchsten Kirchturm und so weiter. St. Gangolf wurde übrigens dann auch die Universitätskirche ab 1474. Natürlich gab es in dem weltlichen Bereich ähnliche Interessen und gutes Verwaltungspersonal kann auch eine Stadt, vor allen Dingen, wenn sie das Ziel hat, reichsunmittelbar zu werden, was Trier dann auch hatte, zum Ziel hatte. Ne?
Das heißt, die Stadt wollte sich auch ein bisschen damit auch profilieren mit so einer Universität. Kann man das so sagen?
Ja, also es gab ja nicht nur den Impuls, der jetzt sozusagen aus dem geistlichen Bereich, also aus den Kurfürstentümern kam, sondern es gab auch natürlich mehrfach dann später, also mehr im 16. und 17. Jahrhundert, Impulse, die dann von den Landesherren ausgegangen sind. Und bei Trier muss man natürlich auch sagen, es war immer bis zur Auflösung im Jahr 1798 eine katholische Universität. Also wenn wir jetzt mal vom Augsburger Religionsfrieden ausdenken, wenn also dann in Trier ein Protestant studieren wollte, dann konnte er in Trier nicht studieren. Er wurde nicht an der Universität angenommen.
Wo hätte er da hingemusst? Was wäre da die nächste evangelische Uni gewesen?
Marburg.
Das ist ein gutes Stück.
Ja. Aber nicht Trier.
Köln natürlich, also das waren ja auch Hochburgen eines unschönen Phänomens des Mittelalters, also der Prozesse gegen Andersgläubige oder gegen Heretiker, also die Hexenprozesse.
Wir kommen da gleich nochmal auf die Hexenprozesse zu, denn auch da ist ein Protagonist der Uni stark involviert gewesen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Studenten. Ich war mal vor einiger Zeit mal in Leipzig in Goethes Auersbach-Keller. Ja. Das ist ja die Episode aus dem Faust und da gibt es ja ein Weinfass, da sitzen zwei fröhliche Studenten drauf, ne, und feiern Party. Wie muss man sich denn das Studentenleben damals vor 550 Jahren vorgestellt haben? Haben die da mit dem Dozenten gefeiert, mit dem Ramsdong zusammen abends Wein getrunken oder wie lief das ab?
Also es gab insbesondere, wenn man eine erfolgreiche Prüfung absolviert hatte, vor allen Dingen, wenn man natürlich den Doktorgrad erworben hatte, gab es ja ein Regelwerk. Also was erwartete man dann von dem Kandidaten? Also Frauen spielen in der Zeit, über die wir hier sprechen, überhaupt keine keine Rolle, also auch nicht in der Endphase der alten Universität. Also es gab nur Studenten.
Also keine Dozentinnen, keine Studentinnen?
Nein, nein. Das war eine rein männliche Angelegenheit. Und die Feierlichkeiten, darüber gibt es auch diverse Ratsprotokolle und Anekdoten. Die verliefen dann schon feuchtfröhlich und die Studenten des 16. und 15. Jahrhunderts wussten auch zu feiern. Und es gab auch zahlreiche Anlässe, sie daran zu erinnern, dass eigentlich um 22 Uhr die sogenannte Lumpenglocke, das ist auch eine Glocke in St. Gangolf, läutet und dass das sozusagen das Signal für die Nachtruhe ist.
Um 22 Uhr, ne?
Man wusste da auch zu feiern. Wie stark jetzt ein Rektor und andere in solche Feierlichkeiten involviert war, da müsste ich mal ein bisschen recherchieren, aber warum nicht? Ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass das der Fall gewesen ist. Es gab natürlich auch diverse Konflikte mit anderen, also zum Beispiel mit den Handwerksgesellen. Da hat es immer mal teilweise sehr massive Konflikte in Zurlauben und auch auf dem Kornmarkt.
Und die Studenten damals, kamen die nur aus Trier? Weil Sie haben schon den Ramsdonk erwähnt, den Nikolaus Mommer von Ramsdonk, der kam aus Köln mit seinen Studenten.
Ja.
Die anderen aus Erfurt, habe ich schon gehört, vom Leindecker.
Ja.
Wo kamen die Studenten her?
Also natürlich war das Kurfürstentum selbst zunächst mal das Hauptrekrutierungsfeld. Das ging natürlich dann auch in den Norden Frankreichs, also Thionville. Thionville war auch in diesem Privilegienkatalog des Papstes damals mit aufgeführt. Aber spätestens mit der Gründung der Universität Mainz im Jahr 1477 hatte man dann schon gespürt, dass von der Rheinschiene nur noch relativ wenig nach Trier geht. Also ich habe mal aus eigenem Interesse, ich bin ja in Oberwesel am Rhein geboren, wollte ich auch mal schauen, ob so in den Anfangsjahren von dort Studierende nach Trier gekommen sind. Das war in der Tat der Fall. Aber das ist schon so eine erste Grenze, ja, so wie der Rhein historisch auch wie eine Art von Heiratsgrenze fungiert hat. Weil es gab ja kaum, auch heute gibt es kaum Brücken. Ja. Gab es eben solche auch so Natural Borders, ja, die einfach dafür gesorgt haben, naja, das ist vielleicht noch, da gehe ich dann vielleicht doch irgendwo anders hin. Ja. Also wie viele Universitäten, das ist kein Spezifikum von Trier, waren die meisten mittelalterlichen Universitäten auch Regionaluniversitäten. Bei Trier kam aber dann mit den Jesuiten eine interessante Entwicklung hinzu. Die Jesuiten, die haben ja ein, heute würde man sagen, schon sehr gut entwickeltes internationales Netzwerk gehabt. Und deshalb hatten wir dann in Trier auch teilweise aus Gründen der Religionsflucht, also wenn jemand dann zum Beispiel in Großbritannien oder im britischen Königreich das Studium als Katholik nicht mehr fortführen konnte, dann sind die zum Teil auch nach Trier gekommen.
Sie haben zu Anfang schon erwähnt, es waren sehr harte Zeiten, in denen die Trierer Uni gegründet wurde. Mhm. Und in den Jahrzehnten nach der Gründung schwächelte die Uni auch ein bisschen. Was war da genau los?
1473, die Stadt kauft also für 2000 Gulden die Gründungsrechte vom Kurfürst ab. Der musste gewährleisten, das war Johann II. Von Baden, der dem Jakob von Sirk schon 1456 gefolgt ist, weil der Sirk war schon relativ krank, ist dann verstorben. Dann war der von Baden aber noch zu jung. Der konnte also noch gar nicht die Weihe erhalten. Die hat er erst 1465, glaube ich, war es, bekommen. Es gab so viele Fehden. Es gab eine Kölner Stiftsfehde, es gab Streit mit Eifelregionen, Manderscheider Fehde und so weiter. Also man hatte wichtigere Dinge zu tun. Die Sache zog sich hin. Ich erwähnte bereits, dann hat sich eine Gruppe aus dem Stadtrat eingeschaltet, hat die Urkunde übersetzt, hat verhandelt mit Vertretern des Kurfürstentums. Die Stadt erkauft sich diese Rechte. Insofern haben wir für Trier die Besonderheit einer landesherrlichen und städtischen Gründung in einem und ist dann auch zunächst bereit, die Kosten für den Lehrkörper mitzutragen, in der Erwartung, dass die Privilegien des Jahres 1455 ja auch weiterhin gelten. Und deswegen haben sie zu dem von Baden gesagt, jetzt sorgen wir bei dem neuen Papst, das war dann Sixtus IV., der sollte doch bitte nochmal bestätigen, dass das von damals, dass das noch gilt. Und das hat so lange gedauert. Die Bestätigung kam erst 1474 und dann war der Leyendecker aus Erfurt, der also auch in Erfurt studiert hatte, dort sein Examen gemacht hat, der kam dann nach Trier zurück.
Und dann
zu dem Zeitpunkt hat die Stadt Trier schon gemerkt, oh, das ist teuer. Und Dann kamen andere äußere Krisen hinzu. Fier war immer Aufmarschgebiet und musste viel Tribut zollen an durchmarschierendes Heer und so weiter.
1522 versucht Franz von Sickingen ja Trier zu überfallen. Ne? Also so eine Episode, die wir auch mal in einer Podcast-Folge hier mal thematisiert haben. Ja. Das nur als ein Beispiel. Ja.
Aber 1521 beispielsweise war der Eck, das war ein Mitglied der juristischen Fakultät in Trier, hat die Verhandlungen Karls des V. in Worms mit oder gegen Luther, je nachdem, wie Sie es lesen wollen, hat der Eck maßgeblich vorbereitet und auch mitgestaltet. Ja, also da war also ein Trierer involviert. Also eine sehr, sehr schwierige Situation, die schon 1477 dann fast schon eskalierte, dass man kurz davor war, die Universität zu schließen. Dann kam noch die Gründung der Universität Mainz parallel dazu. Also die Frage, wo rekrutieren wir unsere Studierenden? Aber es ging dann irgendwie weiter, teilweise auch mit wenigen Studierenden. Also es gibt Anfang des 16. Jahrhunderts dann noch die Klagen von Pelagius. Das war ein bedeutender Theologe in Trier, der zeitweise der einzige Repräsentant in der theologischen Fakultät war. Dann hatte der arme Kerl noch einen Schlaganfall und konnte sozusagen seine Aufgabe an keine weitere Person delegieren. Also es waren sehr, sehr schwierige Situationen. Dann hat der Rat der Stadt noch die Idee gehabt, vielleicht kann uns in diesen auch religiösen Wirren der Kaspar Olivian helfen und haben ihn dann als Lehrer eingestellt, um sozusagen die Bedingungen für die Studierfähigkeit in Trier wieder zu verbessern. Daraus wurde dann gleichsam eine, in Anführungszeichen, Werbeveranstaltung für den Protestantismus, was wiederum den Kurfürsten auf den Plan rief. Und so kam es, dass dann der von der Leyen war dann damals Kurfürst, dass der entschied, ich rufe jetzt die Jesuiten und die sollen uns diese Universität wieder auf die Spur bringen.
Zumal Kaspar Olivian ja wirklich fast Erfolg gehabt hätte. Also ein Haar wäre Trier ja protestantisch geworden. Alexander, du hast ja gerade die Frage aufgeworfen, wo hätten denn Protestanten studieren dürfen? Halt in Marburg, aber vielleicht dann ansonsten halt in Trier. Und der Bischof wäre vielleicht verjagt worden, aber das ist ja verhindert worden, einige Jahre vor. Ne? Der Kaspar Olivian musste ja die Stadt verlassen und zwar mit nicht wenigen Bürgern. Also es war ja auch nochmal ein Aderlass für die Stadt damals.
Ja. Ne?
Ja. Genau. Ja, und dann die Jesuiten kommen dann hier und übernehmen dann das Zepter sozusagen und die haben dann quasi aufgeräumt und den Lehrbetrieb quasi wieder neu organisiert.
Der Vorteil, den habe ich eben schon beschrieben, die Jesuiten waren natürlich als ein Weltorden gut vernetzt und sorgten dafür, dass auch ein gewisses internationales Flair dann in die Universität hineinkam, was die juristische Fakultät zu der damaligen Zeit nicht leisten konnte, die medizinische erst recht nicht, weil die teilweise auch da niederlag. Aber die großen Gegenspieler in dieser Zeit nach 1560 sind in der Tat die theologische Fakultät und die juristische Fakultät und gerade auch die Dominanz der Jesuiten in der theologischen Fakultät hat immer wieder für Kontroversen gesorgt. Dann kam es zum Beispiel im 17. Jahrhundert zu der Gründung des sogenannten Lambertinischen Seminars. Das war der Wunsch eines Jesuiten aus Belgien. Und dieses Lambertinische Seminar wurde in dem Haus zur Taube, das lag direkt auf dem Schöffenhofgelände in der Dietrichstraße, und ist im Grunde genommen der Nukleus des heutigen Landgerichtsgebäude geworden. Es wurde dann sukzessive umgebaut, erweitert. Und da kam dann diese Schule für adlige Studenten. Und das war nun wiederum eine Konkurrenz zu diesen Artis Liberales, also zu diesem Trivium- und Quadrivium-Studium, weil eben sehr viele Studierende dann dorthin gegangen sind. Das hat den Rest der Universität dann wiederum verärgert. Die hatten wenig Platz. Ja, sie mussten teilweise in der Dietrichstraße dann auch Miete zahlen, wenn sie die wenigen Räumlichkeiten, die es dort gab, nutzen konnte. Also es gab immer wieder Anlass zu Kontroversen. Die Jesuiten waren also keineswegs jetzt in der Art und Weise ihres Unterrichts stockkonservativ. Das kann man eigentlich nicht sagen, sondern die waren durchaus für viele Fragen auch der damaligen Zeit, als im 17. Jahrhundert Galileo Galilei die Diskussion um andere Weltbilder an Tempo aufgenommen hat. Das ist sozusagen nicht negiert worden, dass man darüber nicht sprach. Ja, also diese Offenheit war schon vorhanden, aber sozusagen der Kernauftrag, wir sind dafür zuständig, dass sich diese Universität weiterentwickelt, hat schon dazu geführt, dass man davon gesprochen hat, ja, das ist eine Universität mit einem sehr starken jesuitischen Zweig.
Wir haben eben schon gehört, bei den Luther-Prozessen war einer der federführenden Juristen aus Trier. Mhm. Gibt es denn noch andere berühmte Absolventen aus der damaligen Trierer Uni?
Also es gab einen Historiker namens Brauer, der bedeutende Beiträge zur Regionalgeschichte. Und Regionalgeschichte bedeutet jetzt nicht, dass er sich nur jetzt, sagen wir, mit dem heutigen Landkreis Trier beschäftigt hat, sondern das war dann schon ein Beitrag zur westeuropäischen Geschichte. Dann ist natürlich durch Umstände, die auch in den Religionswirren der damaligen Zeit zu finden sind, Friedrich Spee zu erwähnen, der zwar schon seine Priesterausbildung hier in Trier teilweise erleben durfte, dann aber, um ihn zu schützen, nach Trier gerufen wurde auf eine Professur für Moraltheologie. Und der ist insbesondere durch seine Cautio Criminalis dann, also diese Kritik der Hexenprozesse, bekannt geworden. Und natürlich auch durch das ein oder andere Kirchenlied, das auf ihn zurückgeht. Dann kann man für das 18. Jahrhundert auf jeden Fall Hontheim erwähnen, der später auch Weihbischof wurde, der gerade im Bereich des Reformkatholizismus ja wichtige Beiträge geleistet hat, die auch die Frage des Verhältnisses der Regionalkirchen zum Papsttum. Er ist auch derjenige gewesen, der sich für Neller stark gemacht hat. Also Georg Christoph Neller, ein wichtiger Repräsentant der juristischen Fakultät, der auch massiv an Reformen der Universität selbst, auch nachdem es erste Anstöße dafür über den damaligen Kurfürsten von Schönborn gegeben hatte. Das waren Personen, die man in diesem Zusammenhang schon einmal erwähnen darf. Aber die ganz Großen, also wo man jetzt sagen kann, das ist ein bedeutsamer überregionaler Strahlkraft, das kann man wohl jetzt eher nicht sagen für die Trierer Universität.
Stattdessen haben wir einen Rektor der Universität Trier, der auf dem Scheiterhaufen gelandet ist.
Auch das hat es gegeben. Das war Dietrich Flade. Und die Tragik dieser Geschichte besteht eigentlich darin, dass Dietrich Flade selbst als Richter in Hexenprozessen tätig war, aber dann eben Opfer einer Verleumdungskampagne wurde, gegen die er sich, obwohl er sozusagen rhetorisch sicherlich gut geschult war, dann nicht wehren konnte und ist tatsächlich auf dem Scheiterhaufen gelandet. Weil ich also vor diesem Hintergrund Ihre Eingangsfrage nochmal reflektiere, es war sicherlich eine schwierige Zeit, Rektor einer Universität zu sein.
Und offenbar nicht ganz ungefährlich.
Ja. Ne?
Genau. Wobei, was mir erst später angeklagt wurde, da war er nicht mal Rektor. Sie haben ja auch noch Caspar Olivian erwähnt. Den haben Sie ja auch in Ihrer Podcast-Reihe, die ich hier nochmal erwähnen möchte, Treveris ex urbe, ja auch sehr ausführlich behandelt. Mhm. Also wer sich dafür noch mehr interessiert, sollte den Podcast suchen von Michael Jecke. Da ist also auch noch mehr zu erfahren über Caspar Olivian. Und auch zu Flade und den Hexenprozessen haben wir natürlich auch in unserer eigenen Serie auch verschiedene Beiträge, unter anderem mit Rita Volk, die sich ja auch in dem
genau, das intensiv, ist die Expertin.
Genau, intensiv auseinandergesetzt hat. Ich würde noch gerne auf Ambrosius Pelagius zurückkommen, der ja eigentlich, wenn man sich dieses Pelagius anhört, das ist ja ein gräzisierter Name. Das steht ja eigentlich für einen Nachnamen namens Storch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne?
Genau.
Und Sie hatten ihn vorhin schon erwähnt, war zeitweilig einziger Dozent, hatte einen Schlaganfall erlitten, war Dozent kurz bevor die Uni dann quasi an die Jesuiten übergeben wurde. Was weiß man denn über diesen Mann?
Also Pelagius ist in Hessen geboren und ist dann über verschiedene Umwege nach Trier gekommen. Und Trier war sicherlich nicht sein bevorzugter Ort, an dem er sozusagen eigentlich jetzt seine zukünftige Wirkungsstätte sah. Aber er war eben ein Mann, der diese Aufgabe als Herausforderung angenommen hat, musste aber dann gerade in dieser Zeit, wir haben eben schon über die finanziellen Krisen gesprochen, dann kam die Zeit der Bauernkriege hinzu, die Religionsauseinandersetzungen nahmen nach Worms an Dramatik zu. Und Pelagius musste dann hier in Trier feststellen, dass eigentlich kaum noch eine Institution vorhanden ist, die sich um das Wohlergehen der Universität Trier kümmerte. Und das hat er dann an verschiedenen Stellen auch beklagt. Er hat sich auch über dass das Leben hier in der Region nicht immer nur positiv, vielleicht hier und da auch ein bisschen kritisch scherzhaft geäußert. Er war zunächst ein Gegner, dann ein Freund des Erasmus von Rotterdam und hat mit ihm viele Briefe gewechselt, indem er auch diese Lebenssituation an der Mosel beschrieben hat. Und dann hat ihn, weil er natürlich als fast Alleinkämpfer in der theologischen Fakultät nicht nur diese Krise irgendwie verarbeiten musste, sondern auch versuchte, irgendwie die Fakultät am Leben zu erhalten, wenn es auch nur wenige Studierende waren, war das sicherlich eine sehr, sehr anstrengende Phase, der er dann selbst Tribut zollen musste durch das eben schon erwähnte Schicksal, das ihn einen Schlaganfall ereilte. Und es gibt ein schönes Zitat von ihm aus einer bedeutenden Rede. Ich lese nur mal so 2, 3 Sätze vor. Wer beklagt nicht, dass die Reinheit der Studien seit vielen Jahren vernachlässigt, ja befleckt und erschüttert ist? Fast überall fehlen Professoren der freien Künste, also das sind die Artes Liberales für das Trivium und Quadrivium, und der höheren Fächer. Vernachlässigt sind die Schulen, aus denen die Studien der freien Künste schon mehrere Jahre verbannt sind, und auch das weite Gebiet der theologischen Disziplinen ist in Rückgang gekommen. Das war 1548, 7 Jahre vor dem Augsburger Religionsfrieden, also eine sehr, sehr angespannte Situation.
Der arme Pelagius, er hat ja in seinen Briefen aber an Erasmus von Rotterdam, das war ja damals ein bekannter Humanist, er hat damals aber auch sich zu den Trierern ja auch immer wieder geäußert. Mhm. Er hat das Marktgeschehen damals lobend erwähnt und was es alles hier an Gemüse zu kaufen gibt. Und ich habe nochmal nachgeschlagen, er hat sich auch über die Bohnen von Trier geäußert, dass es nämlich hier jede Menge Bohnen gebe, dass die Trierer die Bohnen lieben würden in einem dieser Briefe und dass er schon Gefahr laufe, verbohnert zu werden.
Ja, und auch Karl Marx hätte theoretisch in Trier studieren können, wenn nicht zwei Probleme gewesen wären. Zum einen, er war protestantisch und zum anderen wurde die Uni bereits 1798 geschlossen. Was ist da passiert? Warum wurde die Uni aufgegeben?
Also zunächst einmal war die Verantwortung für die Universität, die war nicht mehr gegeben. Und Clemens Wenceslaus von Sachsen hat ja dann auch einiges in den Um- und Neubau der Universität investiert, sonst hätten wir heute die Promotionsaula nicht. Aber der Druck auf die Jesuiten kam vor allen Dingen ja auch vom Jansenismus, einer Reformbewegung in Frankreich. Das führte unter anderem dazu, dass Studierende aus Frankreich gar nicht mehr in Trier studieren durften. Das wurde ihnen untersagt. Die durften sich hier nicht einschreiben. Sodass also so in den 1780er Jahren auch wieder das Problem, auch im Rat der Stadt Trier immer wieder diskutiert, wie steht es denn um die Zahl der Studierenden auf unserer altehrwürdigen Universität? Man hat ja 1773 gerade dann das 300-jährige Jubiläum gefeiert. Und dann kam die Französische Revolution und die Revolutionswirren, die sich danach auslösten, 1794 dann, war Trier ja schon besetzt. Der Universitätsbetrieb lief mehr oder weniger noch weiter, aber es war schon ein sehr eingeschränkter Betrieb, sodass man gelegentlich ja auch die Zahl findet, 1794 sei schon Schluss gewesen. Das stimmt nicht. Formal war das wirklich dann im Jahr 1798. Dann aber betraf das alle linksrheinischen Universitäten, die auf dem dann französischen Gebiet lagen. Also nicht nur Trier, sondern auch Mainz, Köln und eine damals noch vergleichsweise kleine Akademie in Bonn. Nicht nur die Universitäten linksrheinisch wurden aufgelöst, auch das gesamte Universitätswesen in Frankreich wurde reformiert und neu aufgebaut. Und Trier wurde dann Teil dieses französischen Bildungssystems. Ab 1800 gab es in Trier eine sogenannte École Centrale, also eine Art Gymnasium, das zumindest dann auch schon wohl fast die Qualität der Art des Liberales wohl hat mitbringen können, die wir aus dem alten Universitätssystem kannten. Und einige der alten Professoren sind auch in dieser École Centrale nochmal untergekommen, sind auch neue Lehrkörper hinzugekommen. Dann kam das Jahr 1815 und die Trierer dachten natürlich, okay, der Spuk ist vorbei, wir können jetzt zu den alten Traditionen zurückkehren und wir wollen unsere Universität wieder haben. Gab es eine Delegation, die nach Wien gefahren ist, zum Wiener Kongress, dort quasi ein Memorandum überreicht hat, in dem auf die historische Tradition zurückgehend bis ins 4. Jahrhundert, Ausonius, Rhetorikschule etc.
Ja, das war schon sehr weit zurück.
Sehr weit zurück, aber durchaus gerechtfertigt. Das wurde da natürlich zur Kenntnis genommen, aber Preußen wollte damals ja eigentlich nicht die Rheinprovinz als Pfand sozusagen für die Beteiligung an dem Sieg über Napoleon. Die wollten eigentlich Sachsen. Ja, das haben sie aber nicht bekommen. Und so hatten sie dann die Rheinprovinz und dann gedacht, was machen wir denn jetzt mit dem fernen Trier? Und dann war natürlich der preußische Protestantismus und der Katholizismus in Trier war auch eine Brücke, über die man nicht so leicht gehen konnte. Und so war es eben dieses, zumindest zwei Gründe, der Klerikalismus in Trier und die Nähe zu Frankreich, die Preußen dazu bewogen haben, dort keine Universität wieder zu errichten. Sie haben sich dann für Bonn, Gründung aus der kleinen Akademie im Jahr 1818, dort eine Universität zu eröffnen, entschieden. Und die Bonner haben vor 6 Jahren dann ihr 200-jähriges Jubiläum feiern dürfen.
Mit Karl Marx als Student. Herr Jeckel, vielen Dank für das Gespräch. Und ich verweise noch einmal auf den Podcast, den Sie halt im Netz finden oder den man auf allen gängigen Streamingportalen findet, so wie unseren, Treveris ex urbe, mit noch vielen weiteren spannenden Details aus der Uni-Geschichte. Und Sie haben ja auch ein Buch veröffentlicht zur Geschichte der Universität Trier, was man auch im Handel finden kann. Die alte Trierer Uni.
1473 bis 1798 mit Beiträgen von Trierer Historikern und mir. Und da ich ja selbst mal Geschichte im Nebenfach studiert habe, kommt jetzt so irgendwie, so nach der Präsidentschaft, kommt jetzt auch das historische Interesse doch wieder stärker zur Geltung. Und wer weiß, was ich aus diesem Podcast noch mache. Dass es noch viele Themen gibt, die man nochmal gut recherchieren sollte, das haben wir ja im heutigen Gespräch auch gemerkt.
Vielen Dank.
Gerne.
Ja, und auf volksfreund.de findet ihr nicht nur historische Beiträge zur Uni Trier, sondern auch ein ganzes Ressort zu Studierendenthemen oder Infos zur Uni. Schaut gerne mal rein. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.